Ich war in der Guttut, war mit einem Freund am Bier trinken und er meinte, Jan, hast du nicht Lust, dass wir einen Wein machen?
Herzlich willkommen zur neuen Folge von Dann sehen wir uns in Bielefeld, dem Podcast von Das kommt aus Bielefeld. Mein Name ist Jan-Philipp Platenius und ich habe heute digital den Jan zu Gast. Leider digital, muss ich fast sagen, denn du hättest wahrscheinlich noch ein paar bessere Locations im Angebot, ne?
Ja, genau. Ich bin Jan Hunke, 27 Jahre alt und genau seit 6, 7 Jahren jetzt in Bielefeld. Die meisten kennen mich wahrscheinlich aus meinem Restaurant The Good Hood oder aus der Founders Foundation. Ich glaube, da kennen die meisten mich, glaube ich, her.
Ja, du hast gesagt, du bist seit 6, 7 Jahren in Bielefeld. Also was hast du vorher gemacht oder wo kommst du eigentlich her?
Eigentlich komme ich aus Ferl und dann habe ich, weiß ich nicht, früh oder eigentlich aus Kaunitz, das ist noch ein bisschen kleiner, habe ich früh gemerkt, dass mir das alles so ein bisschen zu eng wird, dieses ländliche Leben. Also war nicht so meins.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache eine Ausbildung Kaufmann für Büromanagement und ziehe nach Bielefeld. Und genau, dann bin ich mit 20 nach Bielefeld gezogen, habe mein Kaufmann für Büromanagement gelernt und seitdem bin ich hier.
Ja, cool, nicht schlecht. Du hast mir vorher schon im Vorgespräch so eine ganze Reihe Aktivitäten aufgezählt. Lass uns die doch mal durchgehen. Du hast gesagt, als erstes, also du bist jetzt ja Multiunternehmer oder Serienunternehmer oder wie auch immer. Du hast gesagt, als erstes hast du einen Vintage-Laden aufgemacht, oder?
Ja, genau, das war nach meiner Ausbildung. Habe ich nebenbei in einer Guttut gearbeitet und also während meiner Ausbildung schon, um mir mehr Geld dazu zu verdienen. Und dann bin ich auch tatsächlich mit dem damaligen Chef der Guttut auf die Idee gekommen. Rechts neben der Guttut ist jetzt aktuell so ein Shisha-Laden drin und damals war da so ein An- und Verkaufladen drin, der aber rausging. Und dann dachten wir, das wäre eigentlich eine coole Lage. Und das war so 2016 war das. 2015, ich glaube 2016 war das. Da war gerade das Thema so Vintage-Möbel und Second-Hand-Klamotten, gerade so aus Berlin und den Großstädten, mega krass. Also jetzt laufen Vintage-Möbel, man sieht es ja an Hues, der sich jetzt auch vergrößert, laufen super, aber damals war das so gerade so, wow. Kommt gut an. Dann sind wir halt auf die Idee gekommen, wir machen einen Vintage-Möbel- und Second-Hand-Laden auf. Haben uns natürlich dann, jetzt wäre ich an die ganze Sache auch ein bisschen anders dran gegangen tatsächlich, aber damals haben wir es einfach gemacht, haben uns Händler gesucht, die uns Vintage-Möbel liefern können, die Haushaltsauflösung machen, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und ich bin tatsächlich jeden Mittwochmorgen durch alle Recyclingbörsen gefahren, habe
Cool.
da also wirklich ganz, ganz was, also mit 23 dann, ja, wie man das dann so anstellt, so ein bisschen Hauruck einfach machen und lief natürlich am Ende Gott sei Dank gut, aber ja, viel Arbeit und der ja, war noch zu unorganisiert, würde ich sagen.
Dann habt ihr
Naja, dann
irgendwie.
irgendwann haben wir gesagt, die Guttut gab es da zu dem, also der Besitzer, der damals die Guttut gemacht hat, hat die dann nicht mehr weiterführen können. Und ich habe dann auch gesagt, okay, wir machen jetzt einen Cut. Und dann habe ich mit André Lösekang gesprochen und bin dann da angefangen und habe das Marketing gemacht, war ab und zu im Laden unten den Einkauf mitgemacht. Und da war ich dann 2 Jahre, bis ich dann gehört habe, 2018 im Sommer, dass The Good Hood wieder zu verkaufen wäre. Und ja, der Laden lief dann zweimal vorher nicht so super. Und ich war die ganze Zeit im Überlegen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Hab natürlich viel von André Lösekann auch gelernt und habe dann einen Businessplan aufgestellt, habe geguckt, okay, welche Kosten müssen wir decken, wie geht man das an? Dann klar kann man dann halt mit mit Biermarken zusammenarbeiten, um Geld zu generieren oder mit dem Getränkehändler oder so, aber das wollte ich alles nicht. Ich wollte da ganz frei an die Sache irgendwie rangehen und nicht so gebunden sein, ne?
Ja.
Und habe mir dann halt auch bei der Industrie, so heißt es, irgendwie kein Geld geliehen und nichts und habe dann einen Investor gesucht. Ist natürlich nicht so einfach für eine Gastronomie, die vorher zweimal nicht lief, gerade in der Gastronomie einen Investor zu suchen. Hat dann aber doch ganz gut geklappt und da hatten wir dann das Kapital, was wir brauchten, haben dann zusammen auch nochmal den Businessplan ein bisschen überarbeitet und sind dann erstmal gestartet, ne? Also es war dann, wir haben auch ein cooles Konzept halt, wir waren halt viel, ich war halt viel unterwegs, hab mir Gedanken gemacht, was könnte in Bielefeld gut laufen, was fehlt in Bielefeld noch so ein bisschen und hab mir da echt die Nächte um die Ohren geschlagen, bis ich am Ende mit dem Konzept halt super zufrieden war. Und dann war es immer noch die Frage, okay, kommt überhaupt wer? Startet das von jetzt auf gleich?
Ja.
Und dann war ich halt, haben halt im August 2018 aufgemacht. Und von August 2018 bis Ende Februar 2019 habe ich jeden Tag die Früh- und Spätschicht selbst gemacht und nur durchgearbeitet.
Ja.
Also das war nebenbei dann noch Büro und irgendwie einkaufen und also 24/7 irgendwie.
Krass.
Weil das am Ende doch am Anfang nicht so gut anlief, wie ich es eigentlich mir erhofft hätte. Mhm. Wobei, nein, also das kann ich jetzt auch nicht so sagen. Es lief schon gut an, aber es war halt immer noch so, okay, wann ist der Point, wo ich nicht mehr so viel da arbeiten muss? Wann ist der Umsatz erreicht? Weil wir halt echt gerade nur mit frischen Produkten arbeiten, mega hohe Qualität. Und am Anfang war es dann so, ich hatte einfach auch ein bisschen Angst, die Preise so hoch anzusetzen, wie sie eigentlich sein sollten. Und habe dann eher die Personalkosten aufgefangen, dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe.
Ja.
Genau, und dann war es so, Februar 2019 war es so, okay, jetzt ist es soweit, dass ich nicht mehr 7 Tage die Woche arbeiten muss. Habe dann irgendwie nur noch 5 Tage gearbeitet, einen Tag Büro und alles war supi. Dann war ich im März 2019, war ich dann auch zweieinhalb Wochen in Tokio, weil ich unbedingt mir suche. Und genau, dann waren wir am Fuji in Tokio. Und ja, da war ich auch eigentlich gefühlt die ganze Zeit nur am Essen und finde das Land immer noch nach wie vor so faszinierend, dass ich da auf jeden Fall so schnell wie möglich, wenn sich die Corona-Krise entspannt hat, nochmal hin möchte, weil ich weiß nicht, es gibt also wenig Orte, die ich so inspirierend finde wie Tokio. Alleine so kulinarisch, die Architektur vor Ort. Und ja, der Stil von den Personen, das ist einfach wirklich unglaublich. Naja, dann bin ich halt wiedergekommen, hatte halt super viele neue Inspirationen, die wir dann halt im April 2019 auch umgesetzt haben. Genau, 2019 habe ich auch noch die Social Media Agentur gegründet. Hm? Den ja gar nicht vergessen. Ne?
Ja, da komme ich gleich noch zu.
Ich habe gerade
schon 1000 Fragen.
Ja.
Aber erzähl, sag erst mal noch ein paar Worte, war ruhig.
Genau. Und dann kam im Sommer 2019 auch die Founders Foundation auf mich zu und meinte, dass die wen suchen, der da die Kantine macht unten, also Kantine, der quasi unten das in Betrieb nimmt und die Events, die internen und externen Events übernimmt. Und dafür habe ich dann halt gepitcht, dann noch ein paar andere mitgepitcht und das hat dann halt ganz gut geklappt. Und dann habe ich da das auch unterschrieben und gemacht. Und ja, jetzt ist halt alles so schnell ins Rollen gekommen und wächst irgendwie in alle Richtungen. Das ist unglaublich.
Nicht schlecht. Ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück.
Ich stelle mir noch ein paar Fragen.
Ja, aber das war ja schon mega interessant. Also schon echt ganz gut. Wie war das denn? Wie konntest du, oder was war deine Idee? Was wolltest du anders machen als deine beiden Vorgänger dann ja schon in The Good Hood?
Ja, ist eine gute Frage tatsächlich. Ich wollte wirklich also einfach nur mit frischen Produkten arbeiten. Ich habe backsüchtig gefragt, ob die mir coole Burgerbrötchen jeden Tag liefern können, die wirklich einfach, wo ich auch hinterstehe und sage, das ist eine gute Qualität. Dann haben wir einen Fleischer gesucht, in Iselhorst haben wir den gefunden, der auch dann wirklich so mit dem Fleisch umgeht, wie ich das für richtig halte. Dann habe ich Händler gesucht, die mir gutes Gemüse, solche Sachen einfach liefern. Klar müssten wir auch, weil ich die asiatische Küche auch halt ein bisschen übernehmen wollte, haben einen Händler aus Düsseldorf gefunden, der alle 2 Wochen kommt. Und bei den Drinks habe ich das halt genauso gemacht. Ich wollte halt gute Spirituosen, lokale Spirituosen. Und bei den Cocktails zum Beispiel machen wir immer frisch gepressten Limettensaft rein, machen unseren Läuterzucker selbst und haben wirklich geguckt, dass die Atmosphäre im Laden auch einfach stimmig ist. Dass man reinkommt und denkt, ja, hier möchte ich gerne verweilen. Hm. Und dann
hat es gut geklappt. Wenn du so 3 Punkte sagen würdest, die euch ausmachen quasi, vielleicht im Vergleich zu anderen Gastronomien oder so, wie würdest du das so sagen? Was sind so die 3 Punkte? Oder die dir besonders wichtig sind?
Auf jeden Fall. Mir sind super, also das Team ist mir super wichtig, dass das Team mit unseren Gästen auch einfach gut umgeht. Ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt, dass man reinkommt und man wir haben halt super viele Stammgäste, die sich dann auch so ein bisschen zu Hause fühlen, denen das vertraut ist, die wissen, okay, bei uns reagieren wir, klar, passieren auch mal Fehler, reagieren halt vernünftig auf Fehler, sagen, okay, wir machen das neu, ohne Umstände. Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der mir wichtig ist. Dann der 2. Punkt ist, dass die Qualität halt stimmt. Das war mir auch wichtig. Ohne dem hätte ich das einfach nicht gemacht. Also ich habe jetzt keine Lust, irgendwie was aufzumachen, wo ich nicht zu 200% hinterstehe.
Ja.
Nur um jetzt irgendwie Geld zu erwirtschaften, das wäre nicht so meins gewesen. Und Punkt 3 ist, ich finde schon, wir haben wirklich einen mega stimmigen Laden vom Aufbau gemacht. Mhm. Also, ich weiß nicht, warst du schon mal bei uns?
Ja, ja.
Ja, und ich finde, man kommt einfach rein und es ist zwar ein bisschen eng, aber es ist halt irgendwie, es sieht modern aus, sieht einladend aus.
Mhm. Ja, also und, ich war... Also,
ja, im Sommer finde ich es halt auch ganz cool, da haben mich viele erst am Anfang... für verrückt erklärt, dass ich gesagt habe, ja, ich finde, also draußen der Außenbereich, natürlich sitzt man direkt an so einer Kreuzung, aber irgendwie ist es dann halt auch so ein bisschen Großstadt-Flair, ne? Ja, weil in andere Städte fährst, da hast du halt immer an der Straße den Außenbereich und es ist halt ganz normal und in Bielefeld haben am Anfang viele zu mir gesagt, so, ja, nee, das klappt nicht, da setzt sich keiner draußen hin, die wollen immer in einem schönen Biergarten sitzen. Da dachte ich so, nee, ich glaube, so langsam finden die das eher cool, mal draußen zu sitzen und es ist halt ein bisschen, wobei ich finde, man nimmt es auch irgendwann nicht mehr wahr da in der Kreuzung.
Aber das ist ja ein interessanter Punkt, also jetzt, wenn man so eine Internetfirma startet, so ein Startup, dann lernt man ja oder entweder aus Erfahrung oder bei der Founders Foundation oder wie auch immer, dass man vorher gut seine Hypothesen testet. Wie konntest du das denn machen oder wie kann man das in der Gastronomie gut machen, wenn du sagst, okay, man braucht da jetzt keinen klassischen Biergarten im Grünen oder so. Du hast ja auch Hypothesen dahinter. Wie kann man die denn in eurem Bereich gut testen?
Ich finde, in der Gastronomie ist natürlich schwieriger als wenn man irgendein Internet-Startup macht oder gründet. Weil da geht es natürlich in der Gastronomie um Personen, die am Ende in deinen Laden kommen müssen und sich da wohlfühlen müssen, um ja, dass der Umsatz am Ende stimmt. Das so dann irgendwie festzumachen, war ein bisschen schwierig. Wir haben halt einen Businessplan gemacht. Wir haben geguckt, okay, was müssen wir dann einnehmen, damit es rentabel ist. Und dann muss man, glaube ich, auch so ein bisschen das Gefühl dafür haben, okay, was sind Trends? Was könnte klappen? Was zieht die Leute an? Und wie muss das Auftreten halt allgemein sein, damit am Ende das ein runder Kreis wird und ein Gastronomieobjekt einfach vernünftig läuft?
Es gibt ja, wie auch bei deinen Vorgängern zu sehen, gibt es ja aber auch viele, die leider nicht so gut oder nicht so lange laufen. Gibt es da irgendwie so Hacks quasi, um sein Risiko zu minimieren? Also, dass man nicht einen Laden aufmacht und direkt Hunderttausende in die Einrichtung steckt und so weiter, sondern wie macht man das irgendwie mit wenig Risiko?
Ich glaube, am Ende ist es halt wirklich, ist einfach echt schwer. Man muss, glaube ich, echt viel selbst drinstehen, um Sachen zu erkennen, die man verbessern muss. Also mittlerweile bin ich auch nicht mehr so viel aktiv im Laden, aber am Anfang, ich glaube, das erste halbe Jahr habe ich 20 Mal alles umgeschmissen, habe super viel dazugelernt, aber das ist, glaube ich, so ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist. Wenn man einen Laden aufmacht, sollte man sagen, okay, das erste halbe Jahr bin ich viel im Laden, um einfach die Abläufe zu sehen,
ja.
Das Personal vernünftig zu schulen. Jetzt sind wir 10 Steps weiter, wenn wir jetzt wieder aufmachen, wir haben jetzt ein Personalhandbuch, heißt, wenn neue Leute bei uns anfangen, dann können die sich so ein Heft durchblättern, wo alles aufgelistet ist.
Ah, stark.
Halt, weißt du, wir haben Videos gemacht für alle Sachen, weil das habe ich halt auch am Anfang gemerkt, das kostet enorm Kraft, jeden neuen Mitarbeiter . Das sind so Punkte, die man wirklich machen sollte. Man sollte wirklich ein gutes Konzept haben. Man sollte viel am Anfang den Laden analysieren. Was sind Sachen, die man verbessern muss? Die ganzen Abläufe nachher, um Kosten auch zu sparen. Um nachher ein rundes Konzept zu haben. Gerade am Anfang, finde ich, verzeihen die Leute einem auch nochmal was. Aber wenn die merken, dass das beim zweiten oder dritten Mal immer noch nicht passend läuft, dann glaube ich, kommen die nicht mehr wieder.
Wie viele Mitarbeiter hat man denn jetzt so bei einem Restaurant so in eurer Größe?
In unserem Restaurant sind jetzt, ich habe ja 4, möchtest du jetzt mit Founder Foundation oder ohne?
Ohne erstmal.
Also in der Guthus sind 3 Azubis, ein Küchenchef, eine Personalleitung, ein Festangestellter und dann roundabout so 10 bis 15 studentische Aushilfskräfte und Aushilfen.
Ah, okay, nicht schlecht. Hat man schon ganz gut was zu tun mit Personalführung und so.
Ja, stimmt. Muss man aber auch immer viel dazu lernen. Also am Anfang zu jetzt ist, glaube ich, ein großer Schritt nach vorne gemacht worden.
Ja, das glaube ich. Wie läuft das denn jetzt so in Corona-Zeiten? Was könnt ihr gerade machen? Macht ihr einen Lieferdienst oder was macht ihr so?
Wir haben am 17. März, glaube ich, den letzten Tag aufgemacht. Wobei ich sagen muss, ich glaube, ich hätte schon am 15. März zumachen können, weil es immer weniger wurde. Haben dann halt trotzdem noch offen gelassen, am 17. März geschlossen. Dann habe ich alle Festangestellten, egal ob für die Founders Foundation oder für The Goodwood in Kurzarbeit, 0 auch direkt versetzt. Außer die Azubis, die habe ich halt weiterhin beschäftigt, habe gesagt, okay, habe mich mit denen an einen großen Tisch gesetzt, dass wir auch Abstand hatten mit Atemschutzmasken natürlich. Ja. Und habe gesagt, so, wie machen wir jetzt? Was machen wir am sinnigsten, um die Zeit gut zu nutzen? Und da habe ich gesagt, okay, mir passen 10 Sachen an der Karte nicht. Ich möchte gerne eine neue Karte haben. Soll ich euch mal, oder wäre das nicht interessant für euch, euch mal mitzunehmen? Wie entwickeln wir eine neue Karte? Wie kalkulieren wir die? Wie machen wir die Umsetzung wir haben halt eine relativ kleine Küche, die Umsetzung bei uns in der Küche, damit auch ein Gast nicht nachher noch 1,5 Stunden sein Essen warten muss, heißt, wie setzen wir halt alles gut um, dass ein reibungsloser Ablauf da ist. Das haben wir die erste Woche gemacht, fanden alle auch super interessant. Dann haben wir halt so Broschüren für die Abläufe in der Founders Foundation gemacht für Caterings, dann ein Handbuch jetzt fertig gemacht für die Neuen, die irgendwann anfangen. Und dann sind wir halt ans Renovieren gegangen. Aha. Wir haben den Boden neu gemacht, haben den Boden im Keller neu gemacht, haben halt wirklich die Zeit genutzt, um auch alles besser unten im Keller zu sortieren, zu beschildern. Genau, haben oben die Wände gestrichen, haben wirklich alles, Küche gestrichen, alles einmal so, wo man sonst nie Zeit für hat, gemacht. Und dann habe ich gesagt, jetzt haben wir alles erledigt, so wie ich das haben möchte. Jetzt fangen wir an mit dem Lieferdienst und Abholservice. Aber da muss man echt sagen, dass wir auch hart erarbeitet, aber echt geile Gäste haben. Ne?
Ja.
Wirklich, da bin ich so glücklich. Wahrscheinlich auch hart erarbeitet, aber die so ein Support und so eine Unterstützung, dass wir einfach echt plus minus null durch die Corona-Zeit jetzt fahren, ist
ja, stark.
Ist einfach nur, ja, unbeschreiblich.
Was ist denn zu tun oder zu bedenken, wenn man auf einen Lieferdienst umstellt? Das ist ja auf einmal, hast du ja eine ganze Logistik dahinter und so weiter. Stelle ich mir gar nicht so einfach vor.
Nee, das war auch echt wirklich nicht so einfach. Dann habe ich mich bei Lieferando schlau gemacht. Die sind natürlich schon nicht so gerade so günstig. Und ich dachte, okay, wir schaffen das auch ohne Lieferando, weil ich finde, das Image von Lieferando auch irgendwie passt nicht so zu unserem.
Ja. Nicht so günstig, heißt wahrscheinlich schon so, keine Ahnung, 30% Provision oder sowas.
Genau, wenn wir einen Dienst für dich ausliefern, 30%.
Okay.
Also das muss man sich mal vorstellen. Das,
ich weiß ja, nicht, wie, dann merkt man schon, wer das Monopol hat in dem Bereich. Ja,
ja, das ist unglaublich. Und dann gibt es ein Startup, Gustoco in Bielefeld, das macht Philipp Lindemann. Aha. Und genau, mit dem habe ich quasi, der hat mir auch so eine Kasse gegeben, so ein Pad, wo dann der Bon rauskommt und wir haben das alles programmiert. Und der Ablauf ist auch super easy. Jetzt kann ich halt alles auch selbst da programmieren. Ob da jetzt ein neues Gericht oder so reinkommt, kann das halt selbst umsetzen. Der hat mich ja gut unterstützt. Und ja, dadurch ging das eigentlich alles relativ fix. Also die ersten Tage waren schon, okay, wie machen wir das jetzt am besten? Wie setzen wir das um? Aber ob da jetzt auf unserem Bildschirm in der Küche ein Gericht rauskommt, was zum Gast muss, oder also im Laden, oder ob wir jetzt das ausliefern müssen, ist halt jetzt auch in der Küche selbst nicht so der große oder ein anderer Ablauf. Die ersten Tage stand ich halt selbst mit in der Küche, habe immer die Bons rausgeholt, habe geguckt, okay, wie lange brauchen wir dafür, ist es Abholen oder Lieferung, habe da so ein bisschen das gemanagt und jetzt mittlerweile läuft das super.
Ja, krass. Macht ihr das auch weiter, wenn ihr wieder ganz normal offen habt und so, oder?
Ich glaube tatsächlich, dass das erstmal ohne gar nicht möglich ist. Mhm. Ich habe heute auch tatsächlich beim Ordnungsamt angerufen, also überall angerufen, um irgendwelche Informationen zu bekommen, wie wir überhaupt aufmachen dürfen und ob es überhaupt am Ende wirtschaftlich ist. Weil keiner konnte mir tatsächlich irgendwelche Informationen geben, wie die Bestimmungen da sind, was jetzt gemacht werden darf und was nicht. Überall steht was anderes, jedes Bundesland ist anders. Und wir sollen irgendwie, dürfen ab Montag wieder öffnen, aber haben nicht irgendwie, also haben nirgendwo bis heute eine Information, wie wir öffnen dürfen.
Okay.
Und dann ist halt die Frage, ist es wirtschaftlich oder nicht, weil der Lieferservice, der läuft super.
Ja.
Und ich, obwohl ich so gerne wieder aufmachen würde und echt einfach, um die Leute auch wieder zu sehen, dass die wieder zu uns kommen können, muss man sich ja echt die Frage stellen, ja, wie geht's, wie startet es? Und das konnten wir heute noch nicht das Ordnungsamt oder irgendwo anders sagen.
Was denkst du denn eigentlich, wie viel Prozent so der Gastronomien in Bielefeld oder in Deutschland oder wie auch immer, werden die Corona-Krise überhaupt überleben? So?
Habe ich mir auch schon Gedanken zu gemacht. Ich habe ja auch viele befreundete Gastronomen oder man versteht sich gut in Bielefeld. Allerdings, die werden das, mit denen ich gesprochen habe, werden das alle überleben. Aber es wird wahrscheinlich auch welche geben, die einfach sagen, das macht keinen Sinn.
Ja.
Das ist ja auch immer die Frage, klar kriegt man jetzt einen günstigen Kredit, aber also einen Überbrückungskredit, aber am Ende ist es ja auch ein Kredit, den du zurückzahlen musst. Und bei den kleineren ist das wahrscheinlich noch eher so, dass sie es machen werden, aber bei den größeren Gastronomien ist das ja auch eine Frage, ob sich das am Ende wirtschaftlich rechnet, ob man das dann noch zurückzahlen kann und will auch. Ne? Und da glaube ich, haben am Ende die größeren Gastronomen echt das schwieriger.
Ja, also ich bin mal gespannt. Wie ist das, du hast vorhin schon gesagt, du bist auch bei der Founders Foundation jetzt, hast auch ein bisschen gesagt, wie das angefangen hat. Wie läuft das? Wie viel Prozent deiner Zeit kostet das? Und konntest du dann so ein bisschen einfach dein Konzept übertragen? Oder also, dass du da jetzt noch so eine Zweigstelle hast? Oder wie ist das so?
Nee, wir haben uns eigentlich ein neues Konzept so ein bisschen ausgedacht, weil ich das auch eigentlich gar nicht so dolle vermischen wollte. Hm. Da sind wir auf so eine Cleaning-Food-Schiene gegangen, heißt echt alles ja nochmal eine Stufe anders, also nicht diese asiatische Richtung. Wir haben uns da echt nochmal ein anderes Konzept überlegt. Genau, ja, das hat am Anfang auf jeden Fall ganz viel Zeit gefressen oder frisst es immer noch. Dadurch aber, dass ich eine super, super Leitung für in der Goodhut habe, Petra, die das alles super, super rockt da, konnte ich mir die Zeit halt auch nehmen. Sonst wäre das ja gar nicht umsetzbar gewesen.
Ja.
Weil man kann halt auch immer nur wachsen, wenn man das passende Personal dahinter hat, ne? Sonst ja, geht das irgendwann wischiwaschi und geht dann den Bach runter und das will ich ja auch nicht. Und ja, dadurch konnte ich das überhaupt mit der Founders Foundation so annehmen.
Ja. Und da steckt jetzt so von dir der größere Teil deiner Zeit drin und so, oder wie ist das?
Mittlerweile nicht mehr, weil ich auch eine super Eventleitung jetzt für die Founders Foundation habe und eine super, super Köchin, die das super rocken. Und wir das jetzt langsam echt gut eingestielt haben, heißt es, wird jetzt auch wieder weniger.
Ja.
Heißt, jetzt kann ich so langsam alles von oben überblicken und ja, die Zeit habe ich halt echt genutzt, nicht irgendwie so der Feuerlöscher zu sein, irgendwo überall hinzurennen, dass es, ob es brennt, sondern eher so jetzt die Corona-Zeit genutzt, um alles perfekt zu strukturieren, dass wir weiter wachsen können. Weil gerade jetzt auch vor Corona echt viele externe Catering-Anfragen außerhalb der Founders Foundation und so auch gekommen sind und das jetzt richtig gut anlief, musste das jetzt einfach mal gut strukturiert werden.
Jetzt hast du vorhin schon so in so einem Nebensatz deine Social-Media-Agentur auch angeschnitten. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Also ich weiß nicht, wie viele Leute seid ihr, wie heißt ihr, was macht ihr für Themen und so weiter?
Also ja, wir sind, also Fähig heißt die Social Media Agentur, da habe ich mit Maurice Pelé Februar 2019 gegründet, weil ich einfach Maurice gesehen habe und wusste einfach, dass einer mit der kreativsten Menschen, die ich kenne. Und genau, vorher habe ich vor meiner Zeit als Selbstständiger habe ich bei Lösekan und Brooks und so die Social Media Accounts gemacht. Und kenne mich halt auch ein bisschen aus in dem Thema. Und Maurice war damals noch Angestellter einer Social-Media-Agentur. Und dann haben wir, weil wir auch gut befreundet sind, haben wir einfach gesagt, komm, wir gründen das jetzt. Ich bin der Part, der Kundenakquise macht und die Buchhaltung und die das so ein bisschen strukturiert. Und du bist der Part, der das Kreative umsetzt. Und haben uns da halt ganz gut aufgeteilt. Und ja, mittlerweile auch echt gut viele Kunden. Gerade jetzt, okay, aktuell in der Corona-Krise haben natürlich viele gesagt, so ist es okay, wenn wir das jetzt mal stilllegen, bis es wieder anläuft. Ne? Da sind wir dann halt auch die Letzten, die sagen, nee, es muss jetzt weitergehen. Sondern sind da eher bereit zu sagen, ja komm, wir machen jetzt eine Pause. Für euch ist es nicht einfach, wir wollen ja langfristig mit euch zusammenarbeiten. Ja.
Und das ist dann auch vor allem auch irgendwie im Gastronomiebereich, weil das so dein Bereich ist, oder ist das so von bis? Nee, oder
so? Super, super gemischt, also von Klötzer, Ringelreif, also Ringelreif Kinderspielzeuge, Wohnen und Ideen, hochwertige Möbel, Ecos Office Center, Coworking Space und Büros kann man da mieten. Ja, einfach mega breit aufgestellt. Eine Ernährungs-App haben wir jetzt von einem Doktor aus Bielefeld noch.
Okay, cool.
Also wirklich breit aufgestellt.
Ja. Und Social Media heißt, ihr macht da Instagram oder was gibt es so für Sachen, die alle bespielt?
Also wir machen halt Webseiten, Instagram, Facebook. Das sind so unsere Kernkompetenzen. Aber dann natürlich auch Flyer, Broschüren, also alles, eigentlich alles, was man, wir haben jetzt letztens Visitenkarten gemacht, also eigentlich alles, was man irgendwie umsetzen kann, kriegen wir gut umgesetzt. Und auch einfach ein bisschen, muss man, also finde ich schon ein bisschen moderner als alle anderen.
Ja, klar, also irgendwas muss man, muss ja auch so ein bisschen die Idee dahinter sein, sage ich mal. Jetzt hast du gesagt, durch Corona lassen jetzt viele das so ein bisschen ruhen gerade. Aber gibt es auch andere, die da vielleicht so gerade sehr viel Wert auf Krisenkommunikation legen oder so? Also, dass die gerade jetzt sagen,
das muss. Es gibt halt so 2-3 Kunden, die es weiterlaufen lassen haben. Aber eigentlich haben alle gesagt, okay, können wir eine Pause machen, weil alle haben direkt gesagt, streichen, also die Kosten einstreichen, wo es nicht gerade dringend notwendig ist.
Ja.
Und da haben wir gesagt, klar, komm, machen wir kein Problem.
Ja, du hast, glaube ich, im Vorgespräch auch erwähnt, dass du einen eigenen Wein oder eine eigene Weinmarke hast, oder?
Genau.
Ja, das musst du auch erstmal auch erzählen. Ja. Wie gründet man einen Wein?
Ja, das ist eigentlich eine lustige Story. Ich war in der Guttut, war mit einem Freund am Bier trinken und er meinte, Jan, hast du nicht Lust, dass wir einen Wein machen? Ich kenne Hubert, das ist ein Winzer aus der Mosel, ganz gut, und der hätte Lust, mit uns einen Wein zu machen. Und dann dachte ich so, ich bin sofort dabei, weil es gibt halt, glaube ich, viele Sachen, die ich machen will noch, und Wein war auf jeden Fall auf meiner To-Do-List. Und dann sind wir irgendwann, wann war das? Ich glaube, es war Mitte Dezember 2019, sind wir zur Mosel gefahren und haben gesagt, oder haben halt dann unseren Wein probiert und zusammengestellt und wollten eigentlich erst ein Cuvée rausbringen, aus einem Weißburgunder und einem Riesling. Aber irgendwie waren wir dann vor Ort nicht so überzeugt davon. Und ich mache halt keine Sachen, wo ich nicht zu 100% überzeugt von bin. Und dann meinte Hubert, der zudem auch noch super viele Auszeichnungen hat, der jetzt, das ist unglaublich, da stehen Weine rum, die haben irgendwie 5-mal Gold gewonnen oder so. Also ist echt ein Bio-Winzer, macht vegane Weine, kleines Weingut, nur 12 Hektar. Muss ich dir auch gleich nochmal was von zu erzählen. Aber dann meinte auf jeden Fall Hubert, ja, kommt mal mit, ich habe noch ein Schmuckstück. Und da hat er einen Riesling aus 2018, der ein Jahr noch im Holzfass gelagert war. Und meinte, der ist unglaublich. Und dann haben wir den halt probiert. Und ich habe wirklich noch nie einen besseren Wein getrunken. Und da haben wir dann gesagt, okay, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, ja, wir nehmen das ganze Fass. Und so fing das alles an. Jetzt war ich halt Sonntag tatsächlich wieder an der Mosel, um neuen Wein zu bekommen, weil der Riesling läuft halt super und wir wollen jetzt noch einen Weißburgunder und einen Cremant rausbringen. Und dafür waren wir halt da, um den zusammenzustellen.
Und den Wein kann man bei dir dann quasi trinken oder den kann man überall kaufen oder wie ist das?
Ja, wir wollten eigentlich, unser Plan, dass der nur in Delikatessenläden und in der Gastronomie zu haben ist.
Aha.
Und online halt. Jetzt aktuell ist es halt nur online, weil Gastronomie, die haben andere Probleme als irgendeinen Wein aufzunehmen.
Ja, ja.
Aber online läuft er echt super stark. Ne? Und gerade auch, weil wir ein großes Netzwerk haben und das alles ganz gut angeschoben wird, können wir uns echt nicht beklagen.
Nicht schlecht. Wie läuft denn jetzt, vielleicht bei dem Wein, aber vielleicht auch bei der Gastronomie jetzt oder bei The Good Hood dann, wie viel läuft über dein eigenes Social-Media-Marketing und wie viel läuft einfach so über dein Netzwerk und wie viel läuft bei The Good Hood vor allem einfach durch die Lage oder so? Also was ist da so dein Marketing-Mix quasi?
Also Social Media ist auf jeden Fall ein Punkt, den das ist halt bei uns ein großer Hebel auch, gerade um Leuten neue Produkte zu zeigen, ist das einfach ein Weg, den ich super wichtig finde und den wir auch bis ins kleinste Detail auf unserer Instagram- und Facebook-Seite für The Good Hood spezialisiert haben und der auch super greift. Tatsächlich ist der Standort eigentlich echt harmonisch geworden, weil auch zum Plan B, zum QG, zum Nummer, zum ja. Platz, wir verstehen uns halt alle mega. Und dann ist halt so das Ding, ja, okay, wir gehen Freitag, Samstag abends erst im Gutto oder im Plan B was trinken und nachher ins QG oder Nummer zum Platz. Und das machen auf jeden Fall reichlich so. Deswegen ja. ist die Lage eigentlich echt mittlerweile, würde ich nicht mehr eintauschen gegen irgendwie eine Lage woanders.
Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Jetzt musst du mir noch verraten, wie bringst du denn so viele Themen unter einen Hut? Du siehst gar nicht übermüdet aus oder so, also wie machst du das?
Ja, das ist, 24/7. Nein, also mittlerweile sind wir halt überall gut aufgestellt, dass ich einfach nur gucken muss, dass alles passend läuft und habe einfach immer Zeit für neue Sachen. Hm. Also es ist halt dann 7 Tage die Woche, auch meistens 12 Stunden am Tag, aber ich kriege halt ganz gut alles unter einen Hut. Das Einzige, was leidet, ist halt so ein bisschen das Privatleben.
Ja.
Das ist halt echt nicht so viel.
Ja.
Deswegen hoffe ich, dass ich irgendwann vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr mal wieder zum 3 Wochen nach Tokio komme. Aber dadurch, dass ich wirklich einfach alle Dinge, die ich mache, mache ich wirklich mit Herzblut und mir machen die so viel Spaß, dass es auch einfach im Kopf nicht als Arbeit eingebucht wird, sondern eher als verwirkliche deine Sachen, die du gerne machst.
Das passt vielleicht schon zu meiner nächsten Frage, denn jetzt hast du ja in jungen Jahren schon so viel unternehmerische Erfahrung gesammelt. Hast du vielleicht ein paar Lessons learned für mich und für unsere Hörer vor allem?
Meine Erkenntnis ist, also ich habe auch lang gesucht nach dem richtigen Weg. Früher, wo ich noch jung war, waren halt Leute, die ihren Musterweg gegangen sind, so Abitur, Studium, Master, dann im Job waren meine großen Vorbilder, wo ich gesagt habe, boah, das ist doch Hammer. Aber da war ich halt nie der Typ für. Ich war immer so mit dem Kopf durch die Wand und habe viel gelernt. Früher war halt alles nicht so rosig, wie es jetzt aussieht. Habe viel gelernt dadurch und kann eigentlich den Leuten nur mitgeben, so macht, geht den Weg, der euch wirklich glücklich macht und nicht den Weg, den andere für euch entscheiden.
Ja.
Und ja, doch das ist eine gute Floskel, oder?
Ich würde sie auf jeden Fall unterschreiben. Also ist vielleicht gar nicht nur eine Floskel. Jetzt habe ich noch eine Aktivität von dir gesehen. Und zwar machst du jetzt mit Jannis auch einen Podcast, oder?
Ja, wir machen den Leckere Podcast. war auch einfach wieder eine gute Idee von Jannis und mir, dass wir auch jetzt noch einen Podcast für Bielefeld oder für Deutschland machen. Sind letzten Sonntag damit gestartet.
Aha.
Also ja, letzten Sonntag kam der erste raus und das war auch gigantisch, wie der angekommen ist. Also da hätten wir auch nicht mit gerechnet, aber es haben einfach, ich glaube, über 2.500 Leute sich den Podcast angehört.
Krass.
Das ist unglaublich. Und da waren wir auch ein bisschen geschockt. Und ja, gleich nach diesem Podcast nämlich nehmen wir den Lecker-Podcast auf.
Aha. Worum geht es denn? Was sind so die Themen eigentlich? Oder was ist die Idee hinter dem Podcast?
Die Idee über den Podcast, wir haben da tatsächlich keinen Leitfaden.
Aha.
Also wir haben jetzt gesagt, okay, den ersten Podcast reden wir einfach mal so ein bisschen frei Schnauze, ohne Leitfaden, ohne irgendwas über uns. Jetzt reden wir heute, werde ich nochmal genauer vorgestellt. Nächstes Mal wird Jannis nochmal genauer vorgestellt. Und dann haben wir jetzt echt 3 mega, mega krasse Stars im Petto, die danach mit beim Podcast mitmachen. Auch aus Bielefeld und Umgebung. Die echt wirklich, ich glaube, somit die bekanntesten nicht, aber die krassesten Stars so aus Bielefeld.
Ja, nicht schlecht, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt musst du zum Abschluss noch eine Bielefeld-Anekdote oder deinen Lieblingsort in Bielefeld erzählen.
Ja, habe ich auch. Mein Lieblingsort in Bielefeld. Wäre jetzt schlimm, wenn ich nicht sagen, ne?
Ja, schon ein bisschen.
Da halte ich mich schon sehr gerne auf und ansonsten ich glaube, das ist mein Lieblingsort in Bielefeld.
Ja, das ist
schön grau, Beton. Nee, ich finde doch unser Viertel. Das mag ich am liebsten. Gutthut, Plan B, QG Nummer zum Platz. da mag ich die Leute, die sich da, die da herumschwirren, auch einfach super gerne.
Ja.
Sonst bin ich natürlich auch gerne mal in der Kunsthalle oder bei mir im Garten. Ich bin eigentlich selten in der Kunsthalle, muss ich ehrlich zugeben, weil ich keine Zeit mehr dafür habe. Ja, doch, da, das ist mein favorite place.
Cool, dann sage ich schon mal vielen Dank für das Gespräch und ja, drücke weiterhin die Daumen. Ne?
Danke dir.